er hat das freilich ganz anders gesehen und hat gesagt, dass die halbe Million Euro, die ihm einen Tag zuvor von der Laura Privatstiftung zugekommen ist, gar nichts mit dieser Mietvorauszahlung zu tun habe.
Tatsächlich geht auch ein Gutachten, das im Rahmen seiner Insolvenz als Privatunternehmer erstellt wurde, davon aus, dass Benko schon vor der Konkurseröffnung, die war Anfang März 2024, de facto zahlungsunfähig war.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. René Benko, Staffel 2. Willkommen zurück zur größten Pleite der Zweiten Republik.
Die Justizanstalt Josefstadt ist kein Ort, an dem man sein möchte. In dem größten Gefängnis in Österreich sind rund 1000 Menschen untergebracht. Das Gebäude schaut von außen ja recht adrett aus, ein Wiener Altbau eben. Und die Gegend, in der er steht, ist auch ziemlich gut. Mitten im bürgerlich schicken 8. Bezirk, an der Grenze zum 1. Bezirk. Das Gefängnis reiht sich auf der sogenannten Zweierlinie zwischen einige der schönsten historischen Bauten Wiens. Gegenüber, da ist das Rathaus, ein paar Meter weiter das Parlament, nobel, nobel. Aber wie es so oft im Leben ist, der Schein trügt. Oder, salopper formuliert, das Gebäude in der Wickenburggasse ist außen hui, aber innen ziemlich pfui. Das Gefängnis gilt unter den österreichischen Häfen als eines der hässlichsten. Eine Generalsanierung wäre dringend einmal nötig, die veralteten Zellen sind seit Jahren mehr als gut belegt und teilweise auch überbelegt. Ausgang gibt es, wenn überhaupt, dann nur in einem kleinen, dunklen, betonierten Hof. Geduscht werden darf nur alle paar Tage, auch bei diesen heißen Temperaturen. Über den Geruch dort, da kann man nur spekulieren. Hier sitzt seit Ende Jänner er in Einzel- und Untersuchungshaft, René Benko, einst der Vorzeige-Wunderwutze Österreichs, der es vom Schulabbrecher zum Milliardär geschafft hat, kurz jedenfalls. Jetzt gibt es eine erste Anklage gegen ihn und das ist für uns Grund genug für eine neue Podcast-Staffel zu René Benko. Mein Name ist Anna Thalhammer, ich bin Chefredakteurin von Profil und mir gegenüber sitzt Marina Deltschewa, Wirtschaftschefin von Profil. Das ist die erste Folge der zweiten Staffel Benko, eine Produktion für unseren Investigativ-Podcast nicht zu fassen. Die letzte Folge unserer ersten Staffel Benko, die wir im März vergangenen Jahres produzierten, endet mit Benkos Pleite und den beginnenden Ermittlungen. Seitdem ist einiges passiert und jetzt gibt es sogar schon eine erste Anklage und davon wollen wir hier berichten.
Hallo auch von mir, genau das wollen wir machen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat nämlich erst vor ein paar Tagen eine erste Anklage gegen René Benko an das Landesgericht in Innsbruck geschickt. Und damit hat auch René Benko Post bekommen. Ihm wird ganz konkret betrügerische Krieder vorgeworfen. Es geht einerseits um 360.000 Euro an Mietvorauszahlungen für sein Haus auf der Hungerburg in Innsbruck und andererseits geht es um 300.000 Euro, die er seiner Mama unter dem klingenden Titel Rückzahlung Darlehen kurz vor seiner Insolvenz als Privatunternehmer überwiesen hat und angeblich just an dem Tag, als die Signa krachen gegangen ist. Die Ermittler glauben, er hat versucht, Vermögen vor seiner Privatinsolvenz im Frühjahr 2024 noch schnell auf die Seite zu räumen. Das wiederum würde die Gläubiger schädigen. Benko bestreitet das. Die Anklage ist übrigens noch nicht rechtskräftig, also nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diesen Podcast aufnehmen. Benkos Verteidiger können noch dagegen berufen. Die Aussichten, damit etwas zu erreichen oder einen Prozess abzuwenden, sind aber nicht so toll, würde ich sagen. Vielleicht auch der Vollständigkeit halber. Die erste Anklage umfasst nur einen wirklich kleinen Teil der Ermittlungen gegen René Benko und sie betreffen seine Insolvenz als Privatunternehmer. Da ist all das, was im Signa-Universum noch passiert ist, überhaupt noch nicht abgedeckt. Da kommt noch einiges auf uns zu.
Also 360.000 Euro Mietvorauszahlung. Ja, okay, das Haus ist schick. Ich war mit meinem Kollegen Stefan Melicher schon dort. Es ist ziemlich malerisch gelegen auf den Anhöhen über Innsbruck und die Familie, die hat hier jahrelang gewohnt. Eine Zeit lang ist sie dann in die protzige Villa auf der anderen Seite der Stadt gezogen und Ja, dann ist die Signa Ende 2023 pleite gegangen. Das Ehepaar Benko hat dann am 6. Oktober im selben Jahr, also kurz davor, noch einen Mietvertrag für dieses Haus auf der Hungerburg, also das erste, in dem sie gelebt haben, abgeschlossen. Na gut, jetzt könnte man sagen, das ist ein reicher Milliardär, warum gehört ihm das Haus nicht, warum muss dieser Mensch überhaupt Miete bezahlen? Und der Grund dafür ist einer, wie so oft im Benko-Universum, weil es ihm offiziell ja gar nicht gehört, sondern der sogenannten RB Immobilienverwaltungs GmbH und Co. KG. RB, na gut, das könnte vielleicht für René Benko stehen, aber wer weiß. Und diese Immobilienverwaltungs GmbH und Co. KG, die gehört über Umwege wiederum der Laura Privatstiftung. Und die wiederum ist der Sphäre von René Benko zuzurechnen. So, und weil es eh noch nicht kompliziert ist, machen wir es jetzt noch komplizierter und bitte zum Mitschreiben. Am 6. Oktober 2023, also kurz bevor die Signa dann endgültig untergeht, überweist René Benko Erkenntnissen der Ermittler zufolge von seinem Girokonto 360.000 Euro als Mietvorauszahlung an die RB Immobilienverwaltungs GmbH und Co. KG. Falls sich jemand fragt, wie lange so eine Mietvorauszahlung denn reichen würde, es sind ungefähr 4 Jahre. Zufall oder nicht, am 5. Oktober, also einen Tag davor, hatte die Laura Privatstiftung René Benko eine 500.000 Euro zukommen lassen. Und dann, ein paar Tage nach Leistung der Mietvorauszahlung, überwies die Vermieterfirma dann 340.000 Euro an ihre eigene Gesellschafterfirma, die RB Immobilien GmbH, und diese übertrug in der Folge 300.000 Euro an die Laura Privatstiftung. Kurz zusammengefasst, es soll sich um ein Geldkarussell handeln. René Benko hat 360.000 Euro einbezahlt und zumindest 300.000 sollen wieder in der Stiftung gelandet sein, wo man ja auch glaubt, dass er eigentlich dahinter steht. Auch die Ermittler sehen darin ein sogenanntes Geldkarussell. René Benko wurde im Rahmen der mittlerweile etlichen Befragungen im Gefängnis auch befragt, worum es da denn eben ginge. Und er hat das freilich ganz anders gesehen und hat gesagt, dass die 500.000 Euro, die ihm einen Tag zuvor von der Laura Privatstiftung zugekommen ist, gar nichts mit dieser Mietvorauszahlung zu tun habe.
Ja, der hat vieles anders gesehen. Zum Beispiel auch die Zahlung von 300.000 Euro, die neben dieser Mietgeschichte außerdem Gegenstand der Anklage ist. Das ist wiederum eine Überweisung von René Benkos Konto an seine Mama unter der Notiz Rückführung Darlehen. So, die Ermittler glauben jetzt nicht unbedingt an eine Darlehensrückzahlung, sondern kurz gesagt, dass Benko vor der drohenden Insolvenz, als eigentlich schon absehbar war, dass das Geld immer knapper wird, bestimmte Summen vor seinen Gläubigern in Sicherheit bringen wollte, also den Zugriff der Masseverwalter darauf zumindest erschweren wollte. Tatsächlich geht auch ein Gutachten, das im Rahmen seiner Insolvenz als Privatunternehmer erstellt wurde, davon aus, dass Benko schon vor der Konkurseröffnung, die war Anfang März 2024, de facto zahlungsunfähig war. Also dass er seinen eigenen Unterhalt aus den laufenden Einkünften, die er so hatte, nicht mehr bestreiten konnte. Und in dem Gutachten ist die Rede, dass das schon ab Februar 2023 der Fall gewesen sein soll. Ob die 300.000 Euro tatsächlich ein rücküberführtes Darlehen an seine Mama sind oder doch wieder Teil einer Geldkaskade, wie die Ermittler jetzt vermuten, das wird jetzt tatsächlich das Gericht klären. Die WKStA glaubt nämlich, dass das Geld aus einer Zahlung, die er vorher wiederum über seine Mutter wiederum aus den Stiftungen bekommen hat. Ach, das wird jetzt wirklich kompliziert. Also, er bekommt Geld, 1,5 Millionen, von seiner Mama, mutmaßlich aus dem Stiftungsvermögen. Sie wird es ja nicht einfach so daheim gehortet haben.
Ja, wer weiß.
Ja, wer weiß, stimmt. Dann, ein bisschen später, wandern 300.000 Euro wieder zurück an die Mama, angeblich, weil er ein Darlehen begleichen muss. Jetzt würde ich ehrlicherweise Schulden bei meiner Mutter ein bisschen anders bewerten als bei einer Bank. Ihm werfen die Ermittler vor, dass das wieder eine Art Geldkarussell war, bei dem ein Teil des Geldes einfach außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs herauswandert, damit kein Zugriff darauf erfolgen kann. Er bestreitet das und sagt, das war tatsächlich ein Darlehen. Es ist auch diese Summe hat er nicht zur Gänze gebraucht, deswegen hat er seine Mama zurückgegeben.
Ja, die Mama, von der werden wir noch so einiges hören. Also kurz zusammengefasst, die Ermittler sagen, das war ein Geschenk und Geschenke muss man melden. Das sei nicht passiert, ein Darlehen ist etwas, das man zurückzahlt. Aber das werden die Gerichte klären, apropos Gericht. Freilich wollen jetzt alle wissen, wann denn die Verhandlung startet und wo. Soweit wir das heute wissen, ist das noch unklar, weil der sogenannte Tatort ist zwar Innsbruck, also wäre eigentlich das Gericht Innsbruck zuständig und deswegen wurde dort auch die Klage eingebracht. Allerdings, weil die Schadenssumme so groß ist, fällt das in die Zuständigkeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die sitzt in Wien. Und auch Benko sitzt in Wien, nämlich im Häfen. Und könnte sein, dass man versucht, die Verhandlung hierher zu verlegen auf Antrag. Mal sehen, die Strafandrohung liegt übrigens so zwischen 1 und 10 Jahren. Aber gut, vielleicht reden wir mal darüber, wie es überhaupt so weit gekommen ist. Die Signa ist Ende 2023 pleite gegangen. Benko wurde dann am 23. Jänner dieses Jahres auch in seinem Büro in Innsbruck festgenommen. Auf Antrag der WKStA wurde er dann nach Wien überstellt und da sitzt er nun in dieser Zelle im sogenannten Keller. Und nur damit jetzt nicht Amnesty International auf den Plan tritt, das ist nicht wirklich ein Keller. Das heißt in Justizkreisen nur so, weil man beim Betreten des Gebäudes ein paar Stufen hinuntergehen muss. René Benkos Anwalt Norbert Wess hat im vergangenen halben Jahr immer wieder versucht, seinen Mandanten aus der U-Haft herauszubekommen. Da hat es auch mehrere Haftverhandlungen gegeben. Das ist in bestimmten Abständen auch so vorgesehen. Ja, aber die Richterin, die folgte da weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft und hat die U-Haft immer wieder verlängert. Der Grund dafür heißt Tatbegehungsgefahr. Mit anderen Worten, die U-Haft soll verhindern, dass es zu weiteren möglichen Straftaten kommt. Anwalt Norbert Wess hat auch beantragt, aus der U-Haft einen Hausarrest mit Fußfessel zu machen und auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Es ist nämlich schon so, dass für U-Haftfälle eigentlich keine Fußfesselvariante vorgesehen ist. Wenn er in Wien war, hat Benko übrigens gerne ein Penthouse am Fleischmarkt genutzt, aus der Hoffnung, dort im Luxushausarrest statt im Gefängnis zu sitzen, ist aber bisher nichts geworden. Also gut, jetzt sitzt er da seit Monaten in dieser Einzelzelle. Wie wir wissen, bekommt er wenig Besuch, ist isoliert von anderen Häftlingen, mit denen er auch gar nichts zu tun haben will, wie man hört, er soll sehr viel Zeit damit verbringen, an seiner Verteidigung zu arbeiten. Akten gibt es da genug zu studieren und ja, Besprechungen mit seinen Anwälten finden wohl auch sehr häufig statt. Ab und zu lässt er sich Sportgeräte bringen, um in der Zelle zu trainieren. Die Yogamatte zum Beispiel, die soll er am öftesten anfordern. Eigentlich steht ihm Hofausgang zu, auf den soll er eben verzichten. Vielleicht hat er Angst vor den anderen Mithäftlingen, wissen wir nicht. Und uns wird auch zugetragen, dass es in der Zelle ziemlich chaotisch aussehen soll. Ja, normalerweise, da zwingt man dann Häftlinge aufzuräumen. René Benko, den lässt man in Ruhe. Die Umstellung von Luxusvilla auf Gefängnis sei hart, sagt man. Dafür habe man Verständnis, heißt es ihm oft. Benkos Fall, muss man jetzt ganz unzynisch sagen, ist aber auch tatsächlich ein sehr, sehr tiefer.
Das stimmt. Aus dem einstigen Milliardär, aus dem österreichischen Selfmade-Immobilien-Wunderkind ist in kurzer Zeit ein Häfenbruder geworden. Ja, klar, sein Firmenuniversum ist pleite gegangen. Das ist zwar nicht sehr angenehm und blöd. Wahrscheinlich in Österreich ist sowas auch mit Scham behaftet, wenn so etwas passiert. Aber in der Regel ist ein gescheitertes Unternehmen noch kein Grund, dass man im Gefängnis landet. Aber in dieser Causa ist nichts normal. Die Pleite der Signa ist ungewöhnlich an sich. Sie ist zum Beispiel die größte Firmenpleite Österreichs in der Zweiten Republik. Es geht um fast 13 Milliarden Euro an Passiva, also an Schulden, und zwar allein in den 4 größten Gesellschaften. Und die Signa bestand aus über 1000 Gesellschaften. Da war nicht in allen so viel Vermögen drin natürlich, aber da wird schon noch das eine oder andere zusammenkommen. Wir sagen es hier einmal ganz laut und deutlich und klar, noch wird ermittelt. Benko und alle anderen Betroffenen bestreiten sämtliche Vorwürfe. Für alle gilt natürlich die Unschuldsvermutung und was rechtens war und was nicht, werden am Ende die Gerichte klären. Und die Sache ist tatsächlich wahnsinnig kompliziert. Wir werden uns bemühen, das so einfach wie möglich aufzudröseln. Ich hoffe, die Konzentration ist aber noch da. Und dazu wollen wir jetzt im Schnellverfahren kurz in Erinnerung rufen, was überhaupt so passiert ist, seit wir das letzte Mal über Benko berichtet haben im Podcast. Wir hüpfen kurz ins Jahr 2023 zurück. Ab Mai gibt es medial ein bisschen Aufregung rund um Signa und Benko kommt seitdem eigentlich nicht mehr aus den Schlagzeilen. Allein wir, die wir jetzt hier sitzen und unser Kollege, der Herr Stefan Melicher, haben über 100 Geschichten seitdem geschrieben über Benko, über Signa, über die Pleite und über alles, was danach noch gekommen ist im Insolvenzverfahren.
Ja, bei der Signa war im Mai 2023 sicher vieles nicht gut. So richtig den Stein ins Rollen gebracht, hat dann aber die Pleite vom Möbelhaus Kickerleiner im Mai, Juni. Die Möbelkette wurde nur wenige Tage, nachdem Signa sie verkauft hat, von den neuen Eigentümern in die Insolvenz geschickt. Schon der Kauf im Jahr 2018 hat damals für ziemliche Aufregung gesorgt. Damals schon war Kickerleiner wirtschaftlich nicht wirklich gut beieinander. Benko hat das Unternehmen in einer Art Notaktion und unter den wachenden Augen des damaligen Bundeskanzlers und Benko-Kumpel Sebastian Kurz dann gekauft. Schon ein paar Monate davor hatte Signa übrigens die Leinerzentrale in der Wiener Maria-Hilfer-Straße erworben. Auch da soll Kurz in gewisser Weise involviert gewesen sein. Der Vorgang war mehrmals Gegenstand im Untersuchungsausschuss. Illegal war wohl nichts, aber ein Geschmäckle hat es. Der Möbelhändler ist seinerzeit jedenfalls gewaltig gestrauchelt. Die schwarz-blaue Regierung hat sich damals sehr erfreut gezeigt, dass sich die Signa bereit erklärt hatte, das marode Unternehmen zu übernehmen. Immerhin hängen da Arbeitsplätze dran, aber nicht nur das. Mit dem Unternehmen hat Benko auch ein paar schöne Immobilienschätze erworben. René Benko, das ist ein Mann mit Gespür für gute Deals. Er schluckt zu und verspricht, das Ding wieder auf Vordermann zu bringen und auf Hochglanz zu polieren.
Ja, heute ist von Kickerleiner ehrlicherweise gar nichts mehr übrig. 5 Jahre später ist das Möbelgeschäft noch immer nicht saniert. Es läuft nicht, wie es sollte. Daran ist tatsächlich nicht nur Benko schuld. Dazwischen gab es eine Corona-Pandemie, es gab eine Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs, hohe Inflation, die Rohstoffpreise sind gestiegen, die Käuferinnen und Käufer haben sich zurückgehalten beim Konsum. Dazu kamen noch strengere Regeln für Wohnbaukredite. Letztlich wurde dann tatsächlich auch weniger gebaut. Und all das war auch für Kickerleiner nicht einfach. Wenn keine Wohnungen oder Häuser neu entstehen, braucht es dafür auch keine Einrichtungsgegenstände, keine Küchen, keine Sofa. Und Benko zog offenbar noch so im letzten Moment die Notbremse und verkaufte.
Ja, die Signa stößt das Kickerleiner-Universum Mitte 2023 dann doch noch halbwegs gewinnbringend ab. Die Immobilien der Möbelhauskette sind in einer eigenen GmbH ausgelagert gewesen, die kauft der Investor Frank Albert. Einzelne Immobilien hat in den Monaten zuvor schon Clemens Hallmann übernommen. Das ziemlich kaputte operative Geschäft überlässt Benko einem gewissen Hermann Wieser um nur 3 symbolische Euro. Falls Hermann Wieser je Großes mit Kickerleiner vorgehabt hat, es sollte nicht dazu kommen, denn nur wenige Tage später meldete der Mann dann die Insolvenz seiner neu erworbenen Firma an. Eine Sanierung wurde versucht, sie bringt tiefe Einschnitte, scheitert aber letztendlich. Und Ende 2024 wird dann klar, dass endgültig Schluss ist. Ja, am Ende des Tages hat man so einen Haufen Arbeitslose produziert.
Ja. Vielleicht so der größte Kollateralschaden, wenn man so will, bisher aus der Pleite. Benko aber hat sich damals ein bisschen abgeputzt, wobei seine Vorgehensweise auch im Zusammenhang mit Kickerleiner doch einigen sauer aufgestoßen ist. So verhält man sich nicht als verantwortungsvoller Unternehmer, war der Vorwurf. Hat ein gut situierter Geschäftsmann so einen Move überhaupt nötig oder ist das mit der Signa vielleicht doch schlechter bestellt, als bis dahin nach außen dargestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt dementieren das alle natürlich, dass es irgendwelche gröberen Probleme im Signerreich geben könnte. Also ein bisschen so gute Miene zum bösen Spiel. Man behauptet, alles ist in bester Ordnung. Aber, hier kommt ein großes Aber. Zu dieser Zeit machten schon erste Liquiditätsschwierigkeiten oder Gerüchte um Liquiditätsschwierigkeiten bei der Signa die Runde. Und dann kam auch noch das mit der Europäischen Zentralbank dazu. Die hat nämlich das Signa-Konstrukt offenbar schon länger im Visier gehabt. Der Hintergrund ist, die Europäische Zentralbank hat im Zuge der schnellen Zinsschritte, die sie gemacht hat, um eben die Inflation einzudämmen, durch Zinsen werden ja Kredite teurer, sich den ganzen Gewerbeimmobiliensektor ein bisschen genauer angeschaut. Und da ist man ganz schnell immer wieder auf die Signa gestoßen. Da gab es dann später auch eine Sonderprüfung der Signa-Kredite bei jenen Banken, die Signa viel Geld geborgt haben. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich, dass man sich für die Kredite einer einzelnen Bank interessiert. Die Bankenaufsicht interessiert sich nämlich normalerweise für Klumpenrisika, für eben das Risiko bei Gewerbeimmobilien. Das hat sie hier auch gemacht und Signa hat sich einfach ganz schnell als Sorgenkind herausgestellt. Seitens der Signa hat man später argumentiert, das sei der Hauptgrund für die Pleite gewesen, weil Investoren das in den Medien gelesen hätten, misstrauisch wurden. Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, dass so etwas auch zu Liquiditätsschwierigkeiten führen kann. Und das war auch sicher so, also das kann man jetzt nicht negieren. Wie auch immer, im November 2023 war dann wirklich klar, wie schlecht die Lage bei der Signa ist. Sie war verheerend. Eine Signa-Unternehmung nach der anderen ging dann pleite. Und schließlich erwischte es auch die wichtigsten und eigentlich potentesten Beteiligungen bzw. Gesellschaften. Das waren die Signa Prime und die Signa Development. Die Investoren waren auch ziemlich stinksauer. Wir erinnern uns zum Beispiel an einen gewissen Hans-Peter Haselsteiner, seinerseits Strabag-Gründer, und an seinen Auftritt in der Zeit im Bild. Haselsteiner war mit seiner Familienstiftung einer der wichtigsten Investoren der Signa. Dazu war er offenbar auch ein Vertrauter von René Benko. War vermutlich. Er bezeichnete sein Investment bei Signa aber letzten Endes als schmerzhaften und teuren Fehler. Und er stellte in Raum, dass René Benko die Zügel bei der Signa in der Hand gehalten habe. Obwohl der Tiroler eigentlich seit Jahren offiziell keine Managementfunktion innehatte, also gesellschaftsrechtlich keine offizielle Funktion bei Signa hatte, für die man ihn zur Verantwortung ziehen kann. Auch das sollte man dazu sagen. Auch wenn Benko im Kopf aller der Öffentlichkeit, aber auch innerhalb der Signa, Mr. Signa war, offiziell war er dort eigentlich gar nichts. Keine gesellschaftsrechtliche Funktion. Er war lediglich Chef des Signa-Beirats, der aber nur als eine Art Beratungsgremium gewirkt hatte. Auch das war kein offizielles Organ. Wir wissen, dass er mit beiden Signa-Gesellschaften, also mit den wichtigsten Signa-Gesellschaften, Beraterverträge hatte. Und wie wir mittlerweile wissen, gab es auch einen Dienstvertrag mit der Signa Holding, das war die Dachgesellschaft der Gruppe. Aber eine Position, in der er offiziell nach außen eine Art Haftung als eingetragener Geschäftsführer inne gehabt hätte, das hatte er nicht. Auch das pompöse Haus südlich von Innsbruck, in dem er gewohnt hat, gehört ihm eigentlich nicht, zumindest nicht offiziell. Es gehört einer seiner Familienstiftungen. Darüber reden wir auch noch in der nächsten Folge. Aber auch wenn er offiziell nichts gewesen ist und nichts gehabt hat, ist vielen schon irgendwie klar gewesen, dass er die Strippen doch irgendwie gezogen hat. Und nicht zuletzt deshalb versuchen jetzt auch internationale Investoren, der Staat Österreich, die Banken, andere Gläubiger, sich irgendwie an ihm schadlos zu halten. Und vor allem auch an sein Geld heranzukommen. Denn auch wenn er offiziell nichts besaß, so hatte er doch Zugang zu Millionen. Und zwar ganz vielen Millionen. Deine Yacht, einen Privatjet, Villen, flotte Autos, Luxusuhren, Champagner, Kaviar, so ziemlich alles, was man sich so von reichen Menschen vorstellt.
Naja, gut hatte. Rene Benko hatte den auf das Jahr 24 wohl keinen besonders tollen Jahreswechsel. Seine gesamten Weggefährten wandten sich von ihm ab oder waren irgendwie angefressen. Privat ist das auch keine einfache Situation gewesen, vor allem nicht für die engsten Verwandten, die Frau, die Kinder, die sind in Innsbruck gemieden worden, wie man hört. Auch der Frühling brachte dann keinen neuen Frühling. Am 6. März 2024, da trudelt beim Landesgericht Innsbruck dann ein Antrag ein. Rene Benko stellt seinen Insolvenzantrag als Einzelunternehmer, jetzt ist quasi auch er als Person pleite, nicht mehr nur die Signa. Und hier schließt sich dann der Kreis zu unserer ersten Staffel über Rene Benko. Die hört mit eben diesem Antrag auf Insolvenz auf. Benko kommt damit jedenfalls dem Staat zuvor, denn Ende Jänner 2024 hatte die Finanzprokuratur schon einen Insolvenzantrag gegen ihn eingebracht. Offiziell ging es um offene Steuerforderungen in Millionenhöhe. Für die, die nicht wissen, was die Finanzprokuratur ist, das ist so etwas wie die Anwältin der Republik. Die Finanzprokuratur ist dazu da, um das Eigentum des Staates und des Steuerzahlers zu schützen. Der Chef heißt Wolfgang Peschorn und der hat seinem Naturell gemäß ordentlich Wirbel rund um die Signa gemacht. Noch im April 2024 fand dann eine Vermögensprüfung statt und Gläubiger meldeten auch hier Forderungen in der Höhe von 2 Milliarden Euro an. Es wurden aber nur 47 Millionen als berechtigt anerkannt, wobei das ist ja eigentlich auch schon mehr als genug. Ich nehme an, Sie haben das nicht irgendwo rumliegen, ich zumindest nicht. Wenn man sich die Berichte zu Benko bisher anschaute, dann wurde er als Milliardär bezeichnet. Jetzt hat er angeblich aber nur wenig und wer in so ein Insolvenzverfahren schlittert, der muss auch sein ganzes Vermögen angeben, damit es nachher im Sinne der Gläubiger zu Geld verwertet werden kann. Das geht von Immobilien über Gegenstände wie Luxusuhren, Kunst, aber auch Bargeld. Die Insolvenzverwalter, die versuchen da möglichst viel zu bekommen und das wird dann nach einer Quote aufgeteilt. Also die spannende Frage, wie viel hatte Rene Benko? Das ist er auch von seinem Insolvenzverwalter gefragt worden. Er gibt dort an, keine Immobilie zu besitzen, keine wesentlichen Unternehmensbeteiligungen. Er gibt Bankkonten bekannt, auf denen der Insolvenzverwalter nur relativ kleine Beträge findet. Und er sagt, sein monatliches Nettoeinkommen beziffert er mit etwa so 3.700 Euro. Und er sagt, seinen Lebensunterhalt könne er nur durch die Unterstützung seiner Familie bestreiten, insbesondere seiner Mama. Benko stellt also sein privates Vermögen damals als recht marginal dar und damit muss man ehrlicherweise sagen, haben seine fundamentalen Probleme auch schon angefangen, die ihn schließlich dann auch in die U-Haft befördert haben. Weil schon recht bald ergibt sich der Verdacht, dass das vielleicht doch nicht so ganz stimmen könnte, dass da gar nichts mehr ist. Wirklich, ne? Den Verdacht hatten wir auch. Ja, und den Verdacht, den haben dann nicht nur wir und die Gläubiger, die sich geprellt fühlen und eh nichts machen können, sondern auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat dann recht bald Ermittlungen eingeleitet. Und der Anstoß für diese Ermittlungen, die sich rasch recht ausgewachsen haben, die kamen offenbar von einer anderen Seite.
Ja, der erste Ermittlungsstrang gegen Rene Benko, der im Vorjahr bekannt geworden ist, der geht auf eine Anzeige des Wiener Strafverteidigers Johannes Zink zurück. Er vertritt im Signa-Verfahren einen potenziellen Geschädigten, nämlich die Bank Schellhammer. Und er erstattet der Anzeige, weil Benko bei Verhandlungen rund um eine Kreditverlängerung damals, so der Verdacht, bewusst die schon existierende Schieflage der Signa-Gruppe verschleiert haben soll. Wir haben Johannes Zink zu einem kurzen Statement gebeten. Herr Zink, wie ist zu dieser Anzeige gekommen?
Ja, Grundlage dieser Anzeige ist der Vorwurf, dass bei einer Kreditprolongation bereits im Frühling und Sommer 2023 meine Mandanten über die Bonität und über die Situation der Signa-Gruppe getäuscht wurden, insbesondere auch über die Werthaltigkeit der gegebenen Sicherheiten, nämlich konkret von Signa-Aktien, getäuscht wurden.
Rene Benko war bei der Signa auf dem Papier ja seit vielen Jahren in keiner Führungsposition mehr. Er war weder als Geschäftsführer noch als Vorstand im Firmenbuch eingetragen. In den Ermittlungen gibt es aber eine Vermutung zumindest, dass er so ein sogenannter faktischer Geschäftsführer gewesen sein könnte. Was genau versteht man darunter? Und woran zeigt sich, dass Benko genau das gewesen sein könnte?
Ja, die Literatur und Judikatur kennen eigentlich seit vielen Jahrzehnten den sogenannten faktischen Geschäftsführer, nämlich Personen, die auch wenn sie keine offizielle Organfunktion haben, sprich im Firmenbuch nicht ausgewiesen sind als Geschäftsführer, tatsächlich aber im Hintergrund die Fäden ziehen und eigentlich wie ein Marionettenspieler die echten Geschäftsführer, die man im Firmenbuch sieht, eben über die Fäden steuern. Unser Verdacht, den wir geäußert haben in der Anzeige, beruht eben auf der Theorie, dass Rene Benko hier im konkreten Fall faktischer Geschäftsführer war. Und dieser Verdacht hat sich in den Ermittlungen mehr als nur erhärtet. Man sieht aber auch aus den Ermittlungsergebnissen der letzten Monaten, dass dies nicht nur auf diesen einen konkreten Sachverhalt zutrifft, sondern auf sehr viele Sachverhalte zutrifft und entsteht aus dem Studium der Chats, der E-Mails, aus den Aussagen der anderen Beteiligten, insbesondere von den Investoren, die Herrn Benko und Signa Geld gegeben haben, einfach der Eindruck, dass es hier nur einen Chef gegeben hat, nämlich Rene Benko selbst.
Können Sie sagen, inwieweit er im konkreten Fall selbst in Erscheinung getreten ist, also welche Rolle er da selbst gespielt hat?
Herr Benko selbst hat zum Beispiel bestimmt, welche Informationen und Unterlagen an die Bank gehen. Das heißt, er selbst hat mitgesprochen, mitgeschrieben, ja, im internen Verteiler, im internen Kreis und bestimmt, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt an welches Institut gehen.
Was hat sich denn im Zuge der Ermittlungen alles gezeigt, was man vorher vielleicht nicht wusste, was Sie vielleicht selbst überrascht hat?
Ich denke, die Ermittlungen haben gezeigt, dass eben hier wirklich einer im Zentrum stand und den Überblick hatte und die Entscheidungen getroffen hat. Da war ich schon etwas überrascht, weil bei einer Größe, die dieses Konstrukt in Summe hatte, meine Annahme schon war, dass die Last vielleicht auf mehreren Schultern aufgeteilt wurde. Da muss ich sagen, hat es mich schon überrascht, dass es hier wirklich diese eine zentrale Position gibt in meiner Wahrnehmung. Ansonsten hat mich schon überrascht, mit welcher Plumpheit zum Teil hier versucht wurde, die eigenen Vermögensverhältnisse kleinzureden, das eigene Mitwirken kleiner darzustellen, als es in meiner Welt oder in meiner Wahrnehmung sich darstellt, mit welcher Kühnheit auch in einer Phase, als bereits Insolvenzen über einige Signa-Gesellschaften eröffnet waren und schon bekannt war, dass Ermittlungen durch eine Vielzahl unterschiedlicher Staatsanwaltschaften in ganz Europa laufen, weiterhin agiert wurde. Das war schon überraschend zu sehen und da hätte ich mir erwartet, dass es vielleicht mehr Zurückhaltung gegeben hätte von Herrn Benko.
Rene Benko bestreitet ja bekanntlich alle Vorwürfe. Rechnen Sie damit, dass es zu diesem Vorwurf im Zusammenhang mit Ihrer Anzeige tatsächlich zu einer Anklageerhebung kommen wird?
Ich werde sicherlich nicht den Fehler machen und der Staatsanwaltschaft oder den Ermittlern über die Medien irgendwelche Wünsche auszurichten. Aber klar ist, bevor man eine solche Anzeige einbringt, bevor man so einen Verdacht äußert, prüft man alles natürlich im Detail. Und aufgrund der Faktenlage, aufgrund der Tatsache, aufgrund der Unterlagen, die wir bekommen haben, sind wir felsenfest davon überzeugt, dass dieser Verdacht berechtigt ist.
Na gut, die WKStA ermittelt also. Da wird dann auch eine eigene Sonderkommission gegründet, die den klingenden, völlig überraschenden Namen Soko Signa trägt.
Ja, schöne Alliteration.
Naja, früher, da hatten diese Sokos so Namen, Panther, Tiger oder so irgendwas Aufregendes, aber ja, ist nicht mehr so originell. Jedenfalls, alles, was Benko tut oder macht, das wird von dieser Soko überwacht. Sein Telefon wird abgehört und sein engstes Umfeld unter die Lupe genommen. Es zieht die Zeit ins Land und offenbar fühlt sich Benko irgendwann richtig sicher, nicht großartig verfolgt zu werden. Zumindest kann man sich nur so sein Handeln aus den Akten erklären. Weil im Ernst, ich frage Sie und ich hoffe, Sie sagen, wer tut das? Wer telefoniert heutzutage nach einer offenen Leitung, wenn man mitten im Zentrum von Ermittlungen steht? Über die reden wir später noch. Neben diesen und anderen Überwachungsmaßnahmen werden dann noch haufenweise Zeugen einvernommen und daraus ergibt sich für die Ermittler dann doch der erhebliche Verdacht, dass nicht nur Dinge rund um die Signa, sagen wir mal, einigermaßen dubios sein könnten. Man kommt außerdem zu dem Verdacht, dass Benko auch Vermögen zur Seite geräumt haben könnte, damit seine Gläubiger darauf eben keinen Zugriff mehr haben. Und wir betonen, Benko hat das immer bestritten und es gilt auch die Unschuldsvermutung. Ermittlungen laufen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und Italien. Letzteres Land ermittelt gegen Benko sogar wegen des Verdachts einer kriminellen Vereinigung, so würde man das in Österreich nennen. Dort bezeichnet man das auch salopp als Mafia-Paragraf. Es geht um Immobilienprojekte, vor allem in Südtirol, und die Staatsanwaltschaft ortet die Bestechung von Politikern, die das freilich bestreiten, uns auch viele E-Mails schreiben, dass wir das nicht berichten sollen. Wir tun es trotzdem, solange die Staatsanwaltschaft das vermutet, sehen wir keinen Grund, nicht darüber zu berichten. Auch Benko hat immer alles bestritten. Ja, jedenfalls waren die Italiener schneller als die Österreicher. Sie fordern schon im Herbst 2024 seine Verhaftung von den Österreichern. Und ja, von dieser Italien-Connection, das ist äußerst aufregend, aber das werden wir ausklammern. Da gibt es dann später eine eigene Folge dazu. Kleiner Spoiler, es gab Razzien an mehr als 100 Orten.
Das wird sehr spannend. Unbedingt wieder zuhören, bitte. In Österreich gibt es jedenfalls im Juni 2024 einen ersten Paukenschlag. Die Ermittler rücken zu einer Hausdurchsuchung aus in Benkos Villa in Igls in der Nähe von Innsbruck. Sie sind auch an einem zweiten Wohnsitz der Familie Benko, an Standorten von mehreren Signa-Firmen und bei drei ehemaligen Signa-Managern. Aber Benko lebt weiter so, als wäre irgendwie nichts gewesen, obwohl er und Signa ja eigentlich pleite sind. Das geht noch ungefähr ein halbes Jahr so, denn dann beantragt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am 14. Jänner 2025 die Festnahme von René Benko. 7 Tage später, am 21. Jänner, wird die Anordnung von einer Richterin unterschrieben. Und zu dem Zeitpunkt lag da übrigens schon ein internationaler Haftbefehl gegen den Signa-Gründer vor. Aus Italien nämlich, weil dort eben auch gegen ihn ermittelt wird. Jetzt liefert Österreich in der Regel Staatsbürger nicht ins Ausland aus. Aber, so ein theoretisches Beispiel, wäre Benko zu der Zeit über das deutsche Eck gefahren und wäre dort in eine Verkehrskontrolle geraten, hätten ihn die deutschen Polizisten vielleicht doch nach Italien weitergeschickt. Die österreichischen Einsatzkräfte bereiteten sich jedenfalls hinter den Kulissen auf einen Großeinsatz vor, der dann am 23. Jänner tatsächlich stattfand. René Benko wird noch in den frühen Morgenstunden festgenommen, und zwar in den Büroräumlichkeiten des Kaufhaus Tirol. Das war Benkos Durchbruchsprojekt als junger Mann in der Innsbrucker Innenstadt und mehr oder weniger dort, wo alles begonnen hat, endet es dann auch irgendwie vorläufig, fast schon theatralisch.
Ein gewisser Rainer Fleckl, ein Kollege von uns, der sehr viel zu René Benko recherchiert hat, sagt immer, das kannst du nicht erfinden. Und das ist in diesem Fall, finde ich, auch so. Ich meine, was für eine Dramaturgie. Gut, die Gründe für die Festnahme werden dann auf 38 Seiten ausgeführt. Die Anschuldigungen, die sind äußerst vielfältig. Es geht um den Verdacht des Betrugs, der betrügerischen Krieder und der Untreue. All diese Delikte gelten als schwerwiegende Wirtschafts- und Korruptionsstraftaten mit möglichen Freiheitsstrafen mit bis zu 10 Jahren. Nach der Festnahme beantragt die Staatsanwaltschaft dann auch die U-Haft, weil man Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr ortet. und die Richterin, die stimmt dem zu. Später, bei einer der regelmäßigen Haftverhandlungen, fällt der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr dann weg, jener der Tatbegehungsgefahr bleibt dann aber bestehen. Deshalb sitzt René Benko zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diesen Podcast aufnehmen, eben auch noch immer in U-Haft. Aber was soll er denn jetzt eigentlich angestellt haben?
Tja, laut Verdachtslage der WKStA, also der Staatsanwaltschaft, so einiges. Die Vorwürfe haben alle eines gemeinsam. Irgendwie war das Geld nie da, wo es eigentlich hingehört. Und es ist in Richtungen geflossen, wo es eigentlich nicht hingehört. Aber auch darüber werden wir in den nächsten Folgen noch im Detail sprechen. Benko hat sich jedenfalls nicht nur die Aufmerksamkeit der Strafermittlungsbehörden zugezogen, sondern auch von seinen reichen Scheichs, von Staatsfonds und von milliardenschweren Investoren. Die ziehen jetzt auch alle rechtlichen Register. Es laufen sogar riesige internationale Schiedsgerichtsverfahren. Es gibt Konkursverfahren, zivilrechtliche Verfahren. Die Finanz ist hinter ihm her. Das alles besprechen wir noch im Detail, aber da ist schon einiges an Klagsfluten, die da auf ihn zugerollt sind.
Also zu den zahlreichen Vorwürfen muss man sagen, viele von denen untergliedern sich ja dann auch noch in unterschiedliche Detailstränge. Der Ermittlungsakt ist mittlerweile fast so kompliziert wie das einstige Signer-Universum. In der Festnahmeanordnung ist da so nebenher dann etwa auch noch der Verdacht der Fälschung eines Beweismittels beschrieben. Das ist ein Bonmotschall, das ich einfach gerne erzählen möchte. Nicht, dass es so irrsinnig wichtig wäre, aber es gefällt mir so gut. So soll nachträglich zum Beispiel eine inhaltlich unrichtige Rechnung für den Verkauf von 3 teuren Schusswaffen hergestellt worden sein. Ein Verkauf, der laut damaliger Verdachtslage aber so gar nicht stattgefunden hat. Und man glaubt, dass dies passiert ist, um die Waffen von dem Zugriff von Behörden, Masseverwaltern und Gläubigern zu entziehen. Glaubt man zumindest. Also da hat man gerade die größte Firmenpleite der Zweiten Republik hingelegt und dann ist es einem wichtig, 3 Waffen mit gefälschten Rechnungen auf die Seite zu räumen. Ich verstehe es nicht. Apropos Dinge zur Seite räumen. An dem Tag von Benkos Festnahme wurden auch die Räumlichkeiten einer Verwandten von Benkos Ehefrau durchsucht. Auch weil die WKStA eben Hinweise hatte, dass dort möglicherweise Vermögen vor dem Zugriff der Gläubiger versteckt sein könnte. Was man fand, war hinter Weinkartons relativ schlecht versteckt in einem Abstellkammerl ein Safe mit allerhand wertvollem Kram. Aber nicht nur im Safe war allerhand wertvoller Kram versteckt, oder Marina?
Genau. Eine wichtige Rolle rund um das Vermögensthema spielen auch Benkos Privatstiftungen. Wobei, Benkos. 2 stehen da ganz besonders im Zentrum des Interesses. Das eine ist die Laure Privatstiftung in Österreich, in der wohl beträchtliche Teile des Familienvermögens liegen. Bisher gut abgeschirmt vom Masseverwalter, von Gläubigern und dem Staat, die keinen Zugriff drauf haben. Benko hat nämlich auch da offiziell nichts zu melden. Er hat keine Führungsfunktion, er ist nicht Begünstigter. Das alles sind nahe Verwandte und nicht zuletzt seine Mutter. Deren Rolle werden wir in einer späteren Podcast-Folge noch sehr ausführlich beleuchten. Jedenfalls gibt es neben der Laure Privatstiftung auch noch eine Stiftung in Liechtenstein, die Ingbeck-Stiftung. Die soll laut Verdachtslage zumindest rund 15 Millionen Euro von der Signa aus einem Darlehen zurückbekommen haben, obwohl die Signa zu dem Zeitpunkt eigentlich kein Geld mehr hatte. Also fraglich ist, ob sie da schon faktisch pleite war. Mit anderen Worten, eine Benko-Stiftung hätte zulasten der anderen Gläubiger noch ordentlich Geld bekommen. Und die 15 Millionen Euro sind nicht das Einzige, was bei der Ingbeck-Stiftung gelandet ist. Es gibt da nämlich noch den Untreuevorwurf gegen Benko in Zusammenhang mit einem ganz speziellen Immobiliengeschäft. Da geht es um eine hübsche Siedlung, recht schicker Villen in Gardone am Gardasee. Anna, da weißt du ein bisschen mehr.
Ja, da habe ich letztes Jahr kurz vorbeigeschaut und wollte hinein und habe gesagt, ich interessiere mich für Architektur, was keine Lüge ist. Gut, ich durfte nicht hinein, aber was ich von außen gesehen habe, das ist wirklich äußerst bezaubernd, architektonisch hochwertvoll, liegt oben am Berg mit wunderbarem Blick und jede kleine Villa ist so für sich ein optisches Meisterwerk. Und ja, Villa Eden heißt dieser fesche Gebäudekomplex, sehr passend. Und René Benko, hört man, war dort sehr gern. Was man auch dazu sagen muss, René Benko ist natürlich nicht der einzige Beschuldigte in dieser Causa. Da gibt es eine ganze Reihe, darunter seit einiger Zeit auch Benkos Frau, die ihn darum nicht mehr im Gefängnis besuchen darf. Außer ihm saß nur ein weiterer Mann in Italien einige Zeit im Hausarrest, aber dazu kommen wir noch später. Na gut, Sie haben geglaubt, das ist viel, aber das ist nur ein kleiner Auszug der mittlerweile insgesamt 12 Ermittlungsstränge aus dem Signa-Komplex, von denen 9 René Benko persönlich betreffen. An dieser Stelle noch einmal betont, alle Betroffenen bestreiten sämtliche Vorwürfe. Benko hat aber ohnehin auch noch ganz andere Probleme abseits der Strafjustiz. Auch über das reden wir noch. Das war Folge 1 der zweiten Staffel Benko, was seit der Pleite geschah. Bald folgt die nächste, nämlich schon nächsten Freitag. Da schauen wir uns einmal ganz genau an, wie viel Benko eigentlich besaß und was er noch besitzt und wo man denn nach seinen versteckten Schätzen noch suchen könnte. Das haben wir nämlich getan und auch so einiges gefunden. Übrigens, dieser Podcast ist gratis, ebenso wie unsere Newsletter. Bitte konsumieren Sie uns gerne und mit viel Freude. Damit wir derartige Recherchen und Projekte aber auch weiterfinanzieren können, brauchen wir eure und ihre Unterstützung. Und die beste Unterstützung ist ein Abo. Wir werden dieses Jahr 55 Jahre alt und haben deswegen auch besonders tolle Angebote. Feiern Sie mit uns Geburtstag, schauen Sie vorbei auf angebote.profil.at und helfen Sie uns damit, uralt zu werden. Empfehlen Sie uns weiter. Bis nächste Woche und auf Wiedersehen.
Wiedersehen, bis bald.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.